Geschichte, mit der wir uns beschäftigen. Und wenn wir diese Menschen ansehen, und wir werden heute einiges hören im Kapitel 8, dann sehen wir, dass das Leute sind, wie du und ich, die aber diesem lebendigen Gott begegnet sind und aufgrund dessen ist ihr Leben völlig verändert worden. Es sind Leute, die schwach worden, waren stark geworden, nicht aus ihrer Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Es sind Leute, die gefangen waren oder gebunden waren, frei geworden. Es sind Menschen von Angsthasen zu Leuten geworden, die mutig diese frohe Botschaft weitergegeben haben und anderen von Jesus erzählt haben. Und sind Leute so verändert worden, dass sie anderen Menschen geholfen haben, nicht nur diesen Gott zu sehen, sondern wodurch sie Gott sich den Menschen gezeigt hat. Gehen wir hinein und schauen uns da die Apostelgeschichte 8 an. Vielleicht kurz so zur Erinnerung, wir haben ja davor über die Apostelgeschichte 7 gesprochen und da geht es um diesen Stephanus. Stephanus war einer derjenigen, der voller Glaube war und voll des Geistes, sagt das Wort Gottes. Und der sich darauf nicht groß was eingebildet hat, sondern bereit war, die Witwen an den Tischen zu bedienen. Es war wahrscheinlich jetzt kein, Prestigejob. Aber er war so voll Heiliger Geist, dass er, wo er konnte, einfach gedient hat. Einfach bereit war zu tun, was notwendig ist und nicht nach Karriere oder sonst irgendwas gestrebt hat. Und er war auch einer von denen, die hundertprozentigen Willen Gottes waren und trotzdem durch Leid hindurchgegangen ist. Im Kapitel 7 sehen wir, wie er mutig einsteht für Gott und anschließend gesteinigt wird. Wie er sich auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Das beeindruckt mich immer wieder an diesen Leuten in der Apostelgeschichte, egal wen man anschaut, die haben keine Angst, die Wahrheit zu sagen. Die haben keine Angst, sogar im Angesicht des Todes. Wir wissen, dass die Pharisäer und die damaligen Schriftgelehrten und die Juden die Vollmacht hatten, Menschen zu steinigen. Und dem Stephanus ist ja genau das passiert. Und trotzdem versucht er nicht, um den Brei herumzureden. Trotzdem versucht er nicht, es irgendwie so rüberzubringen, dass niemand sich vom Kopf gestoßen fühlt. Sondern er sagt ganz klipp und klar auch ihnen, dass sie diejenigen sind, deren Vorfahren schon die Propheten gesteinigt haben und verfolgt haben und dass sie nichts dazugelernt haben. Und darum sind dann die auch so außer sich vor Wut und er wird dann gesteinigt. Und in dem sieht er den Himmel offen und hat diese Gotteserfahrung noch einmal auf eine ganz gewaltige Art und Weise. Und zwar so gewaltig, dass sogar die Leute, die ringsum gestanden sind, gesagt haben, sein Antlitz leuchtete wie das eines Engels. Und das ist nicht das Thema von heute, aber es ist für mich wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Das Wort Gottes sagt uns, dass am Ende der Zeiten Licht und Finsternis zunehmen werden. Ich meine, die Finsternis nimmt relativ offensichtlich zu. Man muss nur ein bisschen in die Zeitung hineinschauen, was da so alles abläuft. Aber die Bibel verspricht uns auch, dass das Licht zunehmen wird. Und ich glaube, dass dieser Kampf oder diese Konfrontation zwischen Licht und Finsternis, dass es auch in Österreich zunehmen wird. Und ich glaube, wir sehen schon Dinge und sehen schon Ansätze davon. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns wieder diese Klarheit und diesen Mut geben wird, Dinge klar anzusprechen. Und nicht um den Brei herumzureden. In Weisheit, es geht nicht darum, jetzt den Leuten die Bibel um den Schädel zu schlagen oder ähnliche Dinge, von dem spreche ich nicht. Aber es geht, glaube ich, auch darum, ich merke in unserer Gesellschaft, auch in den Gläubigen, ich merke es bei mir selber, dass da manchmal fast so Einschüchterung da ist. Du liest auf Facebook irgendwas, wo du denkst, um Gottes Willen, zum Beispiel war jetzt vor kurzem drin, diese Aussage von dieser Zeitschrift Heute, die es in Österreich gibt. Und da ist diese Aussage gewesen, ein Porno hat noch kein Kind umgebracht. Und dann eine Abstimmung, soll man diese, die österreichische Regierung überlegt ja, ob sie so generell im Internet Filter einbaut, damit die Kinder nicht freien Zugang haben zu dieser ganzen Pornografie. Und da war eine Abstimmung drin, soll man diese Filter einbauen oder soll man sie nicht einbauen. Und weißt du, ich merke manchmal, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber bei anderen Dingen, wie ich manchmal zögere, soll ich da jetzt was dazu antworten, soll ich das teilen, soll ich da das meine Meinung dazu sagen, weil du weißt ja nicht, ob nicht sofort so ein Shitstorm losbricht und auf einmal hunderte Leute dich durch den Kakao und durch den Dreck ziehen oder ähnliche Dinge. Und mit diesen Dingen sind wir konfrontiert. Aber ich glaube, dass wir auch wieder neu Mut finden dürfen und fassen dürfen, einfach das zu sagen, was das Wort Gottes sagt und zu vertrauen, dass Gott die Dinge in seine Hand nimmt. Die ganze Apostelgeschichte, oder dort begegnet mir das wieder und wieder, dass sie einfach gesagt haben, was Sache ist. Und zwar nicht überlegt haben, ist das jetzt politisch korrekt oder trete ich da jemanden auf die Zehen oder sonst was, sondern einfach die Wahrheit gesagt haben. Aber diese Wahrheit in Liebe gesagt haben, nicht anklagend, nicht im Sinne von, wir sind so viel besser wie ihr oder ähnliche Dinge. Ihr versteht mich richtig, oder? Aber ich glaube auch, dass wir unsere Ängste ablegen dürfen und auch müssen in die Zeit, wo wir hineinkommen, und einfach, weil du einfach gar nicht mehr was, gar nicht mehr auf all das genau Rücksicht nehmen kannst, das geht gar nicht mehr, sondern einfach auch wieder her, so weit kommst und so, dass wir so weit kommen, dass wir die Wahrheit des Evangeliums so weitergeben, wie es in der Bibel drin steht. Und ich glaube, dass das auch wieder neu ein Wirken Gottes freisetzen wird. Nicht, dass das jetzt das Wirken Gottes freisetzt, aber in diesem Wirken Gottes wird auch neu seine Vollmacht zunehmen. Ich glaube, dass neu Heilungen, Zeichen, Wunderwirkungen und all diese Dinge kommen werden. Ich glaube, dass wir erleben werden, dass Dämonen ausfahren. Ich habe vor kurzem nochmal gesagt, wann hast du das letzte Mal einen Dämon ausgetrieben? Das war nicht, um ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um bewusst zu machen, hey, das ist eine Realität. Und wir werden heute noch darauf kommen, jetzt muss ich weiter tun, sonst rennt mir die Zeit davon. Wir sehen, wie Nein, wir lesen jetzt das. Wir haben vorgesagt, kurz das geschildert vom Stephanus, wie er dann auch gesteinigt wurde. Wir haben gelesen in der Apostelgeschichte 7, dass da ein Mann namens Saulus gewesen ist und der hat es gesehen und der war angetan von dem, was da geschieht. Der hat dazu gestimmt, dass diese Steinigung stattfinden sollte und hat die Kleider zusammengefasst. Und im Vers 8 beginnt es dann damit, wo es heißt, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod, am Tod des Stephanus. Und ich möchte gern, dass wir das Kapitel 8 lesen miteinander. Wäre jemand bereit, es vorzulesen? Gibt es jemanden, der mir da hilft? Ich schaue auf die Kathi an. Ha, da. Wäre es okay für dich? Gut, komm einfach noch vor und da steht alles.
Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es entstand große Freude in dieser Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen: Dieser ist die Kraft Gottes, die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach: Gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm: Dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an diese Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tu Buße für diese deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könnte. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach: Bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe der Kandake, der König von Äthiopien, welch ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er nicht seinen Mund auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesen Worten der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten des Evangeliums, bis er nach Caesarea kam.
Danke. Entschuldige, jetzt habe ich es dir ein bisschen schwerer gemacht. Es ist nämlich die Luther-Übersetzung und nicht die Neue Leben. Aber du hast es super gemacht. Danke. Wir sehen, dass es jetzt in der Apostelgeschichte zu einer Veränderung kommt. Bis jetzt, bis zum Kapitel 8, ist alles, was passiert ist, in Jerusalem passiert. Von der Kreuzigung weg, über die Ausgießung des Geistes, über die Einsetzung der Helfer da beim Tisch und so weiter. Und jetzt auf einmal geschieht etwas, das den Auftrag Jesu Christi an sein Volk wahr werden lässt. Was ist dieser Auftrag, den Jesus uns gegeben hat? Welchen Auftrag hat er? Was ist der große Auftrag? Genau. Der große Auftrag ist in Matthäus 28, wo es heißt: Geht hin in alle Welt oder zu allen Völkern. Kannst du mir das draufwerfen? Geh hin zu allen Völkern und predigt das Evangelium. Macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Sohnes und des Vaters und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe, und ich bin bei euch alle Tage bis ins Ende der Welt. Was hat Jesus gesagt, bevor er in den Himmel aufgefahren ist? Darum geht zu allen Völkern. Haben die das getan? Die haben so eine bombastische Zeit gehabt in Jerusalem, dass keiner gehen wollte. Und Gott hat dann begonnen, etwas, was viel Leid verursacht hat, nämlich diese Verfolgung, zu nützen und was Gutes draus zu machen. Ich glaube nicht, dass Dinge immer in Gottes Willen geschehen. Ich glaube nicht, dass Verfolgung etwas ist, was Gott bringt, weil er jetzt Verfolgung bringen will. Aber ich glaube, dass Gott auch Dinge, auch Leid und schwierige Situationen nutzt, damit schlussendlich seine Pläne in Erfüllung gehen. Er kann sogar die Pläne des Teufels verwenden, damit seine Pläne sich schlussendlich erfüllen. Und genau das geschieht da. Genau das passiert. Der Saulus steht auf. Das ist der, der sich später bekehrt und zum Paulus wird. Und er verfolgt die Gemeinde bis aufs Blut. Wir haben gelesen, sie zerren da die Frauen und Kinder und Männer auf die Straße. Sie werden umgebracht, sie werden gesteinigt, sie werden ins Gefängnis geworfen. Und es kommt zu einer großen Verfolgung. Und in dieser Verfolgung verfliehen alle, zerstreut sich das in die ganze umliegenden Dörfer. Es geschieht eigentlich genau das, was wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 gelesen haben. Das ist dieser zentrale Vers. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samaria, bis auf die Enden, dann könnt ihr wahrscheinlich mal nicht lesen, und bis an die Enden der Welt. Das Evangelium geht jetzt hinaus und kommt nach Samaria durch den Philippus. Und dort wird das Evangelium verkündigt und verbreitet. Der Philippus ist einer von diesen 7 Leuten, die sie gewählt haben, um die Tische zu bedienen, genauso wie der Stephanus, von dem wir vorgehört haben. Und Philippus ist auch einer von denen, die so einen ganz geringen Dienst machen in der Gemeinde, wenn wir jetzt also Essen austeilen, wenn man das als geringen Dienst bezeichnen will, wenn es überhaupt geringe Dienste gibt. Ich glaube nämlich nicht, dass es im Leib Christi geringe und höhere Dienste gibt, sondern dass dort, wo Gott dich hinstellt und wo du in deiner Berufung bist, ist es der Wille Gottes und ist Gottes Segen drauf. Und egal, ob das groß oder wichtig erscheint in unseren Augen, in Gottes Augen sind all diese Dinge wichtig. Und der Paulus redet davon dann im 1. Korinther 12, wenn er über den Leib redet. Und der Philippus beginnt dort zu dienen und jetzt sehen wir ihn auf einmal als Evangelisten in Samaria. In Sacharja 4, Vers 10, dort heißt es, verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge oder der kleinen Dinge. Gott kann aus kleinen Dingen viel machen, wenn wir einfach treu sind. Jesus selber bringt dieses Beispiel, wo er zu dem einen Knecht sagt, wo es um die Talente geht, du warst über wenig treu und ich setze dich jetzt über vieles. Und das ist die Haltung, das ist das Herz, das Gott auch hat da dabei. Der Philippus geht nach Samaria und Samaria, also die Juden waren mit Samaria total im Clinch. Ein Jude hat nicht einmal mit jemand gesprochen aus Samaria. Weil die Samaria, das war das damalige israelitische Reich, das Königreich hat sich ja gespalten unter dem Nachkommen von Salomo, Rehobeam, der hat das Volk so gebracht, dass 11 Stämme weggegangen sind, die haben das Reich Israel gegründet und ein Stamm, nämlich Juda, ist bei den Nachkommen vom Salomo geblieben. Und dieses Reich Israel ist 722 von den Assyrern besiegt worden und die Assyrer haben die ganze Bevölkerung bis auf die Ärmsten mitgenommen nach Assyrien und dann sind andere Stämme hinzugezogen und die haben sich vermischt mit den übrig gebliebenen Juden und so war das ein Mischvolk. Und die Juden haben sich ferngehalten und gedacht, die sind unrein und ähnliche Dinge. Schauen wir uns vielleicht eine Karte an. Wenn du auf diese Karte schaust, dann siehst du diese drei Bereiche. Da ist Jerusalem, da hat es begonnen, dann ist das Ganze nach Samaria gegangen, nach Galiläa und bis an die Enden der Welt. Der Philippus ist von Jerusalem geflohen. Ist schon erstaunlich, wenn man sich das überlegt. Ne? Da steht drin, dass alle aus Jerusalem geflohen sind, bis auf die Apostel. Ob es jetzt keinen einzigen Christen mehr gegeben hat in Jerusalem, weiß ich nicht, ob die Bibel das jetzt so wortwörtlich dort nimmt, wie es da drin steht. Aber wie viel waren das, die geblieben sind? Und wie viel sind gegangen? Wir haben in der Apostelgeschichte 2 gelesen, dass 3000 zur Gemeinde hinzugefügt worden sind, wo der Petrus predigt. In der Apostelgeschichte 4 steigt die Gemeinde auf 4000 an. Dann, ich glaube, 5 oder 6 haben wir gelesen, dass 5000 Männer da waren, ohne Frauen, ohne Kinder. Und dass der Herr täglich hinzugefügt hat. Ich weiß nicht, wie viel es waren, aber das müssen 10, 20, 30.000 Leute oder sowas gewesen sein. Das muss man sich einmal vorstellen, was das für eine Stadt bedeutet. Jerusalem. Ich glaube nicht, dass da hunderttausende Leute gelebt haben, so wie es heute in den Städten ist. Da ist ein Großteil der Bevölkerung gegangen oder gegangen worden. Und der Philippus war einer von denen und er zieht da hinauf nach Samaria und das, was wir gelesen haben, spielt sich da in Samaria ab. Und dann sagt der Herr zu ihm, geh auf diese einsame Straße, wo so gut wie kein Mensch unterwegs ist. Und dort begegnet er diesem Kämmerer, das ist der Schatzmeister aus Äthiopien und der wird getauft. Dann wird Philippus mit der Philippus Airline nach Gaza, nach Ashdod transportiert. Das heißt, er verschwindet auf einmal und ist woanders, predigt dort das Evangelium und schlussendlich wandert er da hinauf, predigt und landet in Caesarea, dort kommt dann eines Tages auch hinter Paulus besuchen, also bei ihm dann zu Hause mit seinen 3 Töchtern, die der Philippus gehabt hat. Was wir da sehen ist, dass der Philippus hinaufgegangen ist nach Samaria und die ganzen anderen Leute auch. Sie sind hinausgegangen, sie haben das Evangelium weitergegeben. Ist ja eigentlich gewaltig, nicht? Sie kommen ja gerade aus einer Verfolgung. Sie haben gerade alles verloren. Sie haben gerade ihre Häuser, ihre Familien, sie sind vielleicht gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Und jetzt halten sie nicht die Pappe und denken, jetzt sind wir lieber still, weil nicht, dass uns das da dann im nächsten Dorf auch passiert. Sondern sie verkündigen mit Kühnheit das Evangelium und erleben gewaltige Dinge, die da geschehen. Beim Philippus lesen wir, dass da finstere Mächte oder die Bibel spricht auch von Dämonen oder unreinen Geistern, die, wenn sie für Menschen gebetet haben, ausgefahren sind und Menschen sind frei geworden. Was sind eigentlich Dämonen? Sind das Vampire, Werwölfe oder sonst irgendwas, das was man so im Fernsehen sieht? Die Bibel sagt uns, dass Satan gegen Gott rebelliert hat. Und in dieser Rebellion hat er ein Drittel der Engel haben sich auf seine Seite geschlagen und sind dann aus dem Himmel ausgestoßen worden. Und es sind diese gefallenen Engel, du kannst es in der Offenbarung 12, Vers 4 nachlesen oder auch im Jesaja 14, 12, da geht es um diese Rebellion des Teufels oder damals noch als Erzengel gegen Gott. Und diese gefallenen Engel zusammen mit Satan haben nur ein einziges Ziel. Und was ist dieses Ziel? Wenn wir schon nicht in dieser Herrlichkeit leben dürfen, dann soll niemand anderer auch in dieser Herrlichkeit leben dürfen. Und die einzige Chance, wie sie Gott unter Anführungszeichen eins auswischen können, ist, wenn sie sich auf die konzentrieren, die Gott liebt. Weil Gott können sie ja nichts. Der sitzt im Himmel und lacht über seine Feinde. Die können ihm nichts am Zeug flicken. Im Gegenteil, wenn Jesus Christus zum zweiten Mal wiederkommen wird, heißt es, dass der Satan und seine Dämonen vom Hauch seines Mundes vernichtet werden. Da gibt es keinen Kampf zwischen dem Teufel und Gott und wer siegt. Der Teufel ist besiegt. Es gibt nur einen Gott, der in alle Ewigkeit regieren wird und das ist unser Herr. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und diese Dämonen, diese bösen Engel, die können Menschen taub machen, die können Menschen lahm machen, die können Menschen blind machen. Und in der Bibel lesen wir immer wieder, wenn dass solche Dämonen ausgetrieben worden sind und dann Menschen gesund geworden sind, ihre befreit worden sind und ein ganz anderes Leben leben können. Denk an diesen besessenen Gerasener, der da frei geworden ist und dann auch das Evangelium weiter verkündigt hat. Und diese Engel werden am Ende der Zeit, in der Offenbarung 20 kannst du das lesen, in diesen ewigen Feuersee geworfen werden, werden in Ewigkeit von Gott getrennt sein und leider auch alle Menschen, die nicht Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser annehmen. Und dort steht drin, sie werden in diesem Feuersee in alle Ewigkeit gequält werden, was immer das heißt. Ich glaube, dass das auch sehr viel damit zu tun hat, dass ich getrennt bin von Gott und weiß, ich komme nie wieder an ihn ran. Ich weiß nicht genau, was es dann schlussendlich bedeutet, aber es gibt eine Lehre, die sagt, ja, schlussendlich sterben die dann alle, weil das wäre ja unmenschlich, wenn die da in alle Ewigkeit gequält würden. Aber wir, du und ich, wir sind ewige Wesen, wir sterben nicht. Unser Körper stirbt einmal, aber wir leben weiter. Und genauso auch diese gefallenen Engel, auch sie sind ewige Wesen. Gut, gehen wir weiter. Puh, die Zeit rennt. Sie begegnen dort einem Mann und dieser Mann heißt Simon. Und dieser Mann war ein Zauberer. Und der muss schon irgendwas getan haben. Also nur ein Blauscher kann es nicht gewesen sein, sondern er muss Dinge getan haben, dass die Leute gesagt haben, das ist die Kraft Gottes. War es die Kraft Gottes? Nein. Nicht alles, was Zeichen und Wunder tut oder ähnliche Dinge, kommt von Gott. Als Mose vor den Pharao gekommen ist, haben die ersten drei Wunder, die Mose getan hat, sind wiederholt worden von den Zauberern. Und erst dann haben sie gesagt, jetzt, das können sie leider nicht mehr. weil Gott einfach um so viel stärker ist. Aber es gibt auch Dinge, wir sollen uns nicht blenden lassen von Sachen, sondern wir sollen die Dinge prüfen, weil nicht alles, was vielleicht toll und gewaltig ausschaut, da steht auch Gott dahinter. Und wir erleben das, dass dieser Simon sich sogar bekehrt hat und getauft wurde. Und ich glaube nicht, dass das so eine Scheinbekehrung war. Ich glaube, also ich nehme mal an, wenn da die Bibel sagt, dass er gläubig geworden ist und getauft wurde, dass er diesen Schritt gemacht hat. Und trotzdem sagt das nachher der Petrus zu ihm, dass er Bosheit und Bitterkeit in seinem Leben sieht und dass er in ewiger Verdammnis ändern wird, wenn nicht Gott kommt und wenn er nicht bereit ist, eben vor Gott Buße zu tun und den Heiligen Geist ranzulassen sozusagen an ihn, weil er sich die Dinge erkaufen will. Und das zeigt, dass er nicht verstanden hat, um was es geht. Dass er hat sich bekehrt, er ist getauft worden, aber er hat nicht zugelassen, dass sein Leben von Gott verändert wird. Die Bekehrung, die Taufe, das ist ja ein Beginn von etwas, das ist nicht das Ende. Und es ist ganz wichtig, dass wir dort dranbleiben, dass wir an Gott dranbleiben, dass wir zulassen, dass Gott an unser Herz hineinwirkt und uns verändert, uns umgestaltet, verwandelt, so dass wir mehr und mehr in das Bild Jesu verwandelt werden. Und wenn das nicht stattfindet, dann muss man sich fragen, stimmt irgendwo was nicht? Habe ich irgendwo vielleicht nicht Jesus Christus mein ganzes Leben hingegeben, sondern vielleicht nur Teile meines Lebens, so wie es beim Simeon scheinbar der Fall ist. Aber die Apostel kommen dorthin, das ist für mich auch eigentlich eine interessante Stelle, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, da genau hineinzugehen, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist doch der Philippus, durch den gewaltige Dinge geschehen sind, Zeichen und Wunder, und auf keinen kommt der Heilige Geist dort unten. Bis die Apostel dann runtergehen und ihnen die Hände auflegen. Es gibt da unterschiedliche Interpretationen. Eine davon ist die, dass die Juden ja geglaubt haben, dass Jesus Christus nur für sie gekommen ist. Sie sind das Auserwählte, sie sind das Volk, aber für alle anderen, der Rest der Welt geht zugrunde. Und dann die Apostel darunter sind, weil sie gesagt haben, das kann ja wohl nicht sein, dass da bei diesen Mischlingen, bei diesen Judenfeinden oder was auch immer, dass da Gott, ist es wirklich so, dass die Leute echt Gott, dass Jesus begegnen und ihn aufnehmen in ihr Herz. Und sie kommen dorthin und sie sehen das und sie legen ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kommt und erfüllt sie. Und der Petrus ist in dieser Gabe der Geistesunterscheidung, wo er tätig ist. Weil dieser Simon schaut ja so aus, als ob alles okay wäre. Ist er Teil von dieser Gemeinde, er ist ja da mit drin. Aber der Simon, durch den Heiligen Geist kann er in das Herz hineinschauen und erkennt, der Mensch meint es nicht ehrlich. Oder wie auch immer, auf alle Fälle sagt er ihm auf den Kopf zu, tu Buße, weil das, was du tust, ist falsch und du bist nicht einer von denen, die gerettet werden, wenn du so weiter tust. Das ist eine Gabe, eine der Gaben, die der Heilige Geist gibt, die wir haben, in bestimmten Situationen, wo es notwendig ist. Du brauchst diese Gabe nicht, wenn es offensichtlich ist. Okay? Offensichtlich heißt, lebt jemand, glaubt jemand an Jesus Christus, lebt jemand nach der Bibel, ist die Frucht in seinem Leben sichtbar, baut er das Reich Gottes in Liebe und in dem er aufbaut und ähnliche Dinge. Ist das, was er tut, biblisch? Da brauche ich keine Geistesunterscheidung, das kann ich die Dinge. Wenn jemand im Ehebruch lebt oder ähnliche Dinge, dann kann ich das anhand von dem, was über die Bibel sagt, unterscheiden. Aber wenn so, nicht alles kann man unterscheiden. Manche Dinge schauen gut aus am Anfang. Und vielleicht ist am Anfang auch Gott am Wirken, aber durch die Gabe der Geistesunterscheidung siehst du ihm ins Herz hinein und kannst dann Dinge wirklich auch angehen und verändern. Und dann gehen die Apostel da durch die Dörfer, ziehen sie zurück nach Jerusalem und verkündigen das Evangelium. Was interessant ist, ist, dass der Philippus dann ja eigentlich ein erstaunlicher Mann ist, der so auf Gott hört. Gibt es mir noch 2-3 Minuten. Er hört nämlich auf Gott in einer Situation, er ist ja mitten immer in der Erweckung. Gewaltige Dinge geschehen durch ihn. Da sind Tausende von Leuten, denen noch gedient werden muss. Und dann sagt der Geist Gottes zu ihm, geh in die Wüste. Weißt du, wenn du in die Wüste gehst, du triffst nicht viele. Jetzt ist der Philippus für mich wirklich auch so ein Beispiel von jemandem, der auf Gott hört und in diese Wüste geht, obwohl er eigentlich sagen müsste, Herr, geht's noch? Da ist genug Arbeit, wieso soll ich da weggehen? Aber er ist Gott gehorsam, weil er auf ihn hört. Und er trifft dort in der Wüste diesen äthiopischen Schatzmeister oder Kämmerer, je nachdem, wie man es ausdrückt. Und er geht zu ihm hin, er läuft neben dem Wagen her, er hört, wie der aus dem Buch Jesaja liest und er knüpft ein Gespräch an. Er ist sehr intelligent. Er sagt, hey, verstehst du, was du da liest? Und der schaut auf und sagt, ja, keine Ahnung, erklärt mir ja niemand. Und dann lädt er den Philippus ein und der Philippus kennt das Evangelium und erklärt ihm alles, was geschehen ist und das Evangelium. So weit, dass der Kämmerer sagt, ja, jetzt habe ich es kapiert, da ist Wasser, wieso soll ich mich nicht taufen lassen? Und er wird getauft und in dem Moment macht es. Und die Philippus Airlines hat den Philippus mitgenommen nach Ashdod, wo er dann das Evangelium weitergibt. 2-3 Gedanken noch und dann mache ich Schluss. Dieser Philippus folgt der Führung des Heiligen Geistes, auch das können wir tun. Er beginnt ein Gespräch, auch das können wir tun. Und er erklärt das Evangelium, auch das können wir tun. Das ist nicht so schwierig. Das Schwierigste ist immer so unsere Überwindung, dass wir ein Gespräch anknüpfen. Hätte auch neben dem Wagen laufen können und sagen, ja, irgendwann wird er schon was sagen zu mir. Wie erkläre ich das Evangelium? Das sind eigentlich 4 ganz einfache Schritte. Kann man die nächste Folie? Punkt 1 ist, Gott liebt uns. Wir sind aus Liebe erschaffen worden, weil Gott mit uns Beziehung haben will, weil er sich nach Kindern sehnt. Gott liebt dich und mich und er liebt alle Menschen, sogar die, die gegen ihn sind. Aber diese Liebe, nächstes Bild, ist nicht erwidert worden von uns, sondern wir haben uns von Gott getrennt. Wir haben gesagt, wir gehen unsere eigenen Wege. Lass uns in Ruhe, wir sind selber gescheit genug, dass wir sagen können, was gut ist für uns und was nicht gut ist. Und das hat uns von Gott getrennt. Wir sind weggegangen von ihm und wir konnten nicht mehr zurück, weil diese, Bibel nennt, Sünde zwischen uns gestanden ist. Und darum, als drittes, ist Jesus Christus gekommen und ans Kreuz gegangen für uns. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Und weil er für unsere Sünden bezahlt hat, sind wir jetzt wieder frei, mit Gott ins Reine zu kommen. Aber das geschieht nur, wenn wir uns dafür entscheiden. Es geht nicht automatisch, sondern wir müssen das annehmen, was Jesus für uns getan hat, ihn um Vergebung unserer Sünden bitten. Und dann kommen wir in dieses ewige Leben hinein, in dieses Leben mit Gott, was so kostbar ist. Und was so herrlich und was so fantastisch ist. Das hat dieser Kämmerer dort erlebt. Und durch ihn gibt es heute in Äthiopien noch eine große christliche Volksgruppe. Die geht zurück auf diesen Kämmerer. Amen. Lass uns beten miteinander. Ich möchte 3 Dinge beten. Ich möchte mit euch beten, dass wir auch in den Herausforderungen und im Leid Gott vertrauen und mutig sind, die Botschaft weiterzugeben. Ich möchte mit euch beten, dass wir ganz neu auch lernen, auf den Heiligen Geist zu hören, dieser inneren Stimme gehorsam zu sein, die immer wieder zu uns spricht. Und ich möchte beten mit uns, dass wir auch wieder Philippus und diese ersten Christen, diese Zeichen, Wunder und Werke tun, die Werke des Teufels zerstören. Amen. Vater, ich danke dir, dass wir durch deine Gnade auch im Leib, auch im Leid dir vertrauen können, dass du weißt, was du tust und sogar im Leid noch Gutes schaffst und aus Gutes hervorbringst. Herr, ich bete, dass wir neu lernen, auf deine Stimme zu hören, dir, Heiliger Geist, gehorsam zu sein und deine Botschaft auch weitergeben können, jeder auf seine Art und Weise, Herr. Herr, und ich bete, dass wir in einem neuen Ausmaß erleben dürfen, wie du deine Botschaft bestätigst, durch Zeichen, Heilungen und Wunderwirkungen. Wir brauchen das, Herr, und wir sehnen uns danach, dass in uns und durch uns die Werke des Teufels zerstört werden. Und Vater, so segne ich jeden Einzelnen von uns mit dieser befreienden, heilmachenden, errettenden Kraft Gottes. Ich segne dich mit einer neuen Dosis des Heiligen Geistes und mit Ohren, die seine Stimme hören. Und ich segne dich mit dieser Kraft Gottes, die in uns lebt durch den Heiligen Geist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.